Beim letzten Mal haben wir darüber nachgedacht, wie schätzen Menschen, die uns nur oberflächlich kennen, uns und unser Christsein ein? Wie erleben die uns? Oder noch tiefer und persönlicher gefragt, wie erlebst du im Augenblick dich selbst, dein eigenes Christsein? Eher als Lust oder als Frust? Eher als Freude oder als Belastung? Eher als Befreiung zum Leben oder als eine Einengung von deinem Leben? Wie kann es dazu kommen, dass bei manchen Christen ihr anfängliches Verliebtsein in Jesus, ihre Begeisterung an Gott und ihre Freude über die Annahme bei Gott sich doch manchmal in so eine freudlose Pflicht verwandeln, haben wir uns gefragt. Oder positiv, wie kann es in deinem und meinem Leben neu zu einem tieferen Vertrauen und zu einer ganz neuen, tiefen Freude kommen? Und auf die Frage gibt es halt für mich diesen Abschnitt der Bibel, über den relativ selten nachgedacht und gepredigt wird, ein Abschnitt, der ja dieses berühmte Gleichnis, der verlorene Sohn, sich anschließt. Da wird nach dem Bericht von der Heimkehr nach dem verlorenen Sohn und dem unglaublich coolen Empfang, den er durch den Vater bekommt, halt das berichtet, was wir eben gelesen haben. Und wir sind als Bibelleser, hatte ich euch ja erklärt, gewohnt, immer natürlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu lesen. Und in den neuen Bibelübersetzungen, hatte ich euch erklärt, da ist das manchmal besser überschrieben mit nämlich der Vater und seine zwei Söhne. Oder vielleicht könnte man auch sagen, der unterschätzte und verkannte Vater. Ich erkläre gleich nochmal warum und ich will erst nochmal mit euch ganz schlicht an die eigentliche Botschaft von diesem Gleichnis ran. Wer ist und wer bleibt denn am Ende eigentlich der verlorene Sohn in der Erzählung? Schon nicht mal den wir nun mal als verlorenen Sohn bezeichnen, nämlich der jüngere Sohn. Denn es ist ja so, dass er und sein Vater im Verlauf der Geschichte also sich ja ganz neu, sich ja viel tiefer zueinander finden als eigentlich jemals zuvor. Der wirklich verlorene Sohn in der Geschichte ist halt leider der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist. Und wenn man diesem Gleichnis so zuhört, kommt es einem so vor, dass der ältere Sohn ja schon relativ lang den inneren Kontakt zu seinem Vater verloren hat, sich ganz tief, ohne dass es dem älteren Sohn vielleicht wirklich bewusst geworden ist, sich ganz tief auch von seinem Vater entfremdet hat. Was glaubt ihr denn, wem dieses Gleichnis eigentlich erzählt worden ist? Ja, an welche Personengruppe wurde das gerichtet? Wir haben herausgefunden letztes Mal, es ging um die religiös engagierten Leute der Zeit. An die braven, pflichtbewussten Kirchgänger war das Gleichnis gerichtet. Also genau die, wir nennen sie ruhig mal die Frommen, die hatten sich ja trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer ganz speziellen Art der Frömmigkeit in den Augen Jesu ganz tief von Gott, von dem Vater entfernt, ohne das wirklich zu bemerken. Und genau diese Frommen seiner Zeit versucht Jesus auch in dem Gleichnis mit seiner Schilderung vom älteren Sohn so einen Spiegel vor die Augen zu halten, damit sie sich möglicherweise selbst erkennen. Und er hält ihnen einen Spiegel vor die Augen, weil er gleichzeitig leidenschaftlich ganz neu um ihr Herz auch wirbt und für eine Erneuerung von ihrem Glauben, für eine Erneuerung ihrer Beziehung zu Gott auch wirbt. Und deshalb empfinde ich auch dieses Porträt des älteren Bruders und seine Reaktion für uns heute ganz wichtig, weil die Bibel, weil Jesus auch uns mit dem Gleichnis auf Fehlentwicklung im Bereich unserer christlichen Frömmigkeit aufmerksam machen will. Nachfolger Jesu, die häufig einem religiösen Pflichtprogramm nachgehen, als wirklich in einer lebendigen und begeisterten und fröhlichen Beziehung zu Gott leben, das macht keinen guten Eindruck. Ja? Das ist auch für die Menschen nicht gut. Und ich habe Menschen erlebt, die ganz pflichtbewusst auch dabei geblieben sind, aber irgendwie ihren inneren Glanz, ihre Begeisterung für die Beziehung zu Jesus verloren haben, für diese Gnade auch verloren haben, die wir besungen haben. Und gerade weil das eine echte Gefährdung für Menschen ist, die es mit Jesus, die es mit dem Glauben ernst meinen, wollen wir uns heute halt mit dieser Art der Frömmigkeit beschäftigen, die uns Jesus in dem Bild von dem älteren Bruder halt zeigt. Am Reden und Verhalten dem älteren Bruder können wir ganz typische Merkmale feststellen von falsch verstandener, von frustrierter Frömmigkeit. Und ich habe nur das erste mit euch behandelt beim letzten Mal, da ging es um Glaube als Pflichterfüllung. Also der christliche Glaube ist ja im Kern was völlig anderes als religiöse Pflichterfüllung. Es geht ja im christlichen Glauben eigentlich um Aufbau, um Vertiefung einer liebevollen Beziehung zu Gott, um eine Erfahrung des Angenommenseins ohne Leistung, um das Einüben von Vertrauen, um Nähe geht's da. Und die Bibel gebraucht dieses Verständnis vom Glauben, die gebraucht dieses tolle Wort Kindschaft. Also du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. So beschreibt die Bibel das. Nein, hören wir, all die Jahre habe ich nur wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Das hört sich eher nach freudloser, religiöser Pflichterfüllung an, nach auch so einem Leben als religiöser Knecht, als religiöser Angestellter nur. Und ich frage mich natürlich sofort, gibt es das heute auch noch? Glauben als Pflichterfüllung, christlicher Glaube als System von Geboten und Verboten, Glaube als Gehorsam, als Knechtschaft statt als Kindschaft. Und ich muss nur kurz nachdenken, ja, das gibt es auch heute noch. Ja, habe ich nicht lange nachdenken müssen. Man freut sich so über das Geliebtsein und Angenommensein von Gott. Man schnappt sich aber kurz darauf so seine Bibel und markert am besten erstmal so alles an, wovon man den Eindruck hat, dass Gott das von einem will, dass man das befolgen soll. Wenn du mit Nichtchristen heute redest, dann geht es denen gar nicht mehr um Gnade oder sowas. Also die Begriffe kommen gar nicht mehr vor. Wir haben gerade gestern in der Allianzsitzung, hat die Andrea uns das auch vom Kirchenladen berichtet, dass die Leute eher sagen, ja, ihr Christen, ihr wollt mir ja nur irgendwas verbieten. Es geht aber im Christsein überhaupt nicht um Verbieten. Aber die Leute erwarten, dass wir jetzt um die Ecke kommen und denen irgendwas verbieten. Ganz schnell verkommt Glaube zu einer Art Pflichterfüllung. Darum geht es aber nicht. Und ich habe euch dann beim letzten Mal so ein paar Zusagen Gottes gezeigt, weil ich glaube, die tun mir gut, auch das nochmal zu verstehen, dass Gott, wie Gott uns sieht auch. Also wir sind keine Knechte Gottes, sondern geliebte Kinder Gottes. Gott kommt viel weniger auf unser richtiges Tun als auf unsere Liebe und unser Vertrauen zu ihm an. Das ist ja, das würden wir alle so, ja, ja, das stimmt schon. Nee, das müssen wir leben. Das ist natürlich das Krasse, ja. Und die Bibel wünscht sich Nähe. Gott wünscht sich Beziehung. Und diese Nähe, diese Beziehung gründet sich nicht auf dem, was wir tun, sondern auf dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat und auch noch tut. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ansonsten wird der Glaube schräg. Und die Frage ist, wie wichtig ist die Begnadigung dir von Gott? Wie sehr lebst du auch in dieser Gnade, von der wir eben jetzt zweimal gesungen haben? Das wichtigste Wort in meinem und in deinem Glaubensverständnis sollte auf jeden Fall nicht das Wort tun sein, sondern das wichtigste und schönste Wort ist getan. Jesus hat für uns alles getan. Das ist die Botschaft, die wir auch den Menschen sagen wollen. Also darum ging es beim letzten Mal. Merkmal Glaube als Pflichterfüllung. Und das zweite Merkmal von dem älteren Sohn ist unterdrückte Lebenswünsche und unverarbeitete Enttäuschung. Die Bibel erzählt ja von dem älteren Sohn noch mehr. Da ist es so, als er sich dem elterlichen Hof näherte, hörte er lautes Singen und Tanzen. Und wie reagiert er auf den ausgelassenen Lärm von Singen und Tanzen? Und er fragte einen der Knechte, was das denn eigentlich wäre oder sollte. Was ist das denn da hinten? Was ist denn da los? Und für mich wird bei dieser mürrischen Reaktion vom älteren Sohn sofort deutlich, der ältere Sohn hat mit seinem Nachhausekommen, mit seinem Elternhaus wohl alles Mögliche verbunden, aber auf keinen Fall Musik und Tanz. Und erst recht nicht eine Atmosphäre von einem fröhlichen und lauten Fest. Also das hat er mit seinem Zuhause im Kopf gar nicht verknüpft. Das haben damals viele Fromme nicht mit Gott und Frömmigkeit in Verbindung bringen können. Für sie hing Religion beziehungsweise Gottesdienst immer nur mit Askese, mit Verzicht, mit freudloser Ernsthaftigkeit zusammen. Und das gibt's heute und das gibt's damals. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, wie gesagt, nicht christliches Elternhaus. Ich habe mir dann eine Gemeinde ausgesucht und es war alles gut und schön. Und dann habe ich erlebt, wie wir gelehrt worden sind, jetzt bitte alle oberflächlichen, weltlichen Vergnügungen ganz zu meiden. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, ein Christ geht nicht mehr in die Kneipe, in eine Disco erst recht nicht, weil sie nicht zu einem entschiedenen Nachfolger Jesu passen würden. Damals habe ich mich auch aus biblischer Sicht damit nicht ganz anfreunden können. Vielleicht war ich da der bewusste Revoluzzer, der ständig auch da in der Gemeinde dann Anstoß erregt hat, was zu ganz vielen Diskussionen geführt hat. Und ihr müsst euch das vorstellen, noch in den 80er, 90er Jahren gab es tatsächlich einen ganzen Katalog von all dem, was ein echter, wahrer Christ zu lassen und zu tun hätte. Und später war eine der ersten Fragen zu Beginn von meinem Studium von einem Mitstudenten, der hat mich am zweiten Tag gefragt, bist du überhaupt Christ? Das ist ja schon krass dann, ja, beim Theologiestudium. Und ich habe mich das teilweise auch immer wieder gefragt, haben meine lieben Brüder und Schwestern vielleicht ja doch recht? Bin ich denn überhaupt ein richtiger Christ? Weil ich nicht so genau lebe, wie die sich das vorstellen. Und wenn ich die damals richtig verstanden habe, dann war jetzt, nachdem ich Christ geworden war, alles, was Spaß macht, verboten. Und nur das, was die Freude am Herrn förderte, geboten. Keine weltliche Musik, wie gesagt, kein Kino, keine Disco, keine Kneipe, kein Doppelkopf, keine Drogen. Mit Drogen, das ist okay. Aber wo blieben die ganzen Genüsse, die ganzen Freuden des Lebens? Was ist denn mit Spiel und Spaß? Was ist denn mit unbekümmert Lachen? Was ist denn mit ausgelassen fröhlich sein, feiern? Geht das dann nicht mehr als Christ? Stimmt der Satz, nur der Narr lacht laut, der Weise lächelt ein wenig? Ist Spaß am Christsein verboten? Muss echte Religion, echter Glaube immer nur wehtun? Wie Jesus hier den Elternsohn schildert, scheint sein Leben im elterlichen Haus wohl ziemlich farblos und freudlos gewesen zu sein. Voller Pflichten. Ja, man, natürlich, ich muss das machen, ich muss das gleich noch klären, die Tiere müssen noch gefüttert werden, das muss ich noch erledigen. Randvoll gefüllt mit unterdrückten Lebenswünschen. Hey, ich würde auch gerne mal feiern. Ich würde auch gerne einfach mal Geld verbrasen. Keine Ahnung, ja. Und uneingestandenen und unausgesprochenen auch Enttäuschungen. Der ältere Sohn wirft seinem Vater bitter vor, mir hast du auch nie ein einziges Ziegenböcklein gegeben, das ich mit meinen Freunden mal hätte feiern können. Und Jesus schildert den Elternsohn in dem Gleichnis als jemand, der von seinem Vater bitter enttäuscht ist. Aber auch als jemand, der niemals mit seinem Vater über seine wahren Wünsche, auch über seine heimlichen Vermutungen oder über seine echten Gefühle offen gesprochen hätte. Der ältere Sohn hatte sich zwar nicht so dramatisch von seinem Vater getrennt wie der jüngere Bruder, aber seine Reden, sein Verhalten machen ja doch deutlich, dass er längst seine innere Beziehung zum Vater verloren hat, dass ihm sein Vater extrem fremd geworden ist. Was ist passiert? Wir können das nur vermuten, aber offensichtlich hat der ältere Sohn in sich ein völlig falsches Bild von seinem Vater entwickelt. Was glaubst du, mit welchen Adjektiven, mit welchen Eigenschaftswörtern hätte er von einem Psychologen mal befragt, wohl seinen Vater beschrieben? Ich gehe mal davon aus, er hätte wahrscheinlich Worte gewählt wie überfordernd, knausrig, geizig, Spaßbremse, also so freudefeindlich. Und jetzt, und das ist ziemlich frustrierend, erlebt er auf einmal, dass nichts von dem, was er sich da so ausgedacht hat, wie sein Vater ist, auf einmal zu stimmen scheint. Offensichtlich war ja sein Vater jetzt auf einmal völlig anders drauf. Das hat ihn geschockt. Barmherzig war der. Vergebend, gewährend, nachsichtig, großzügig und so weiter. Was tun? Wie reagieren? Eins ist sofort klar, wenn sein Vater wirklich so ist und vermutlich schon immer so war und er es nur nicht gerafft hat oder er sich so ein falsches Bild von seinem Vater vorgestellt hat, dann wären ja all seine Opfer, dann wäre ja all sein Quälen, dann wäre ja all seine Verzichte ohne wirklichen Sinn gewesen. Er hat nur nie gefragt. Auch sein Ärger ohne Grund. Und ihr müsst euch das vorstellen, genau diese extrem irritierende Erfahrung scheint den Frommen zur Zeit Jesu im Umgang mit Jesu wohl gemacht haben. Sie sind empört. Für sie ist es völlig unverständlich, wie sich Jesus mit Verbrechern, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Huren so liebevoll zuwenden kann. Und sie können erst recht nicht begreifen, wie und warum Jesus dieser Personengruppe ihre Umkehr zu Gott, ihre Annahme bei Gott, die Beziehung zu Gott so leicht machen wollte. Nur durch eine Beziehung, ja, die müssen aber einiges tun. Das war in ihren Augen eine Religion ohne Schmerzen. Eine Religion zum Nulltarif. Das ist Gnade. Ein Ausverkauf des biblischen Glaubens. Eine geradezu billig gemachte Gnade. Und die haben sich natürlich gefragt, was für ein Gott ist das denn, von dem Jesus spricht und zu dem er immer wieder einlädt? Das war und das kann doch nicht der Gott Israels sein, dem sie selbst zu dienen glaubten. Aber das ist tatsächlich genau das Bild, was uns Jesus von dem Gott Israels vermittelt. Das Bild von einem großzügigen, vertrauenswürdigen Papa, der um die Liebe, um das Vertrauen von jedem einzelnen Menschen wirbt, auch um dein Vertrauen. Hör noch mal kurz zu. Auch um deine Liebe und dein Vertrauen wirbt. Und das dritte Merkmal, was ich sehe, ist Gefühle der Feindseligkeit. Über die emotionale Reaktion vom Elternsohn auf das barmherzige, großzügige Verhalten von seinem Vater berichtet Jesus weiter noch Folgendes. Da wurde er zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Jesus schildert den Elternbruder im Gleichnis aggressiv und feindselig. Und tatsächlich hat Jesus ja genau so auch die Frommen seiner Zeit erlebt. Sie hatten seinen Dienst von Anfang an misstrauisch und neidisch, fast aggressiv verfolgt. Und ich beobachte das immer wieder, es scheint offensichtlich so eine bestimmte Art von Frömmigkeit zu geben, die Menschen nicht liebevoll, sondern die Menschen feindselig und aggressiv macht. Ich kann es zum Beispiel kaum verstehen, warum es auch im Rahmen der Geschichte der christlichen Kirchen in der Vergangenheit immer wieder exzessive Gewalt gegen antichristliche Kirchen gegeben hat. Oder bei uns heute hier in Deutschland vielleicht in etwas milderer Form die Abwertung von anderen Christen, von anderen Kirchen. Das kann ich nicht verstehen. Warum ist das so? Ein harmloses Beispiel dafür, in einer christlichen Zeitschrift vor einiger Zeit ist den Leitern von Willow Chicago vorgeworfen worden, das Evangelium um des missionarischen Erfolgs willen zu verwässern. Der Hintergrund, da hat sich tatsächlich einer die Mühe gemacht und hat die Predigten, die in Willow in einem Jahr gehalten worden sind, daraufhin untersucht, wie oft denn das Wort Sünde und Hölle vorkommen würden. Die beiden Worte hat er überall gesucht. Nach dem Urteil des Kritikers zu wenig. Wenn ich das so lese, dann frage ich mich, warum ein Mensch sich dazu hergeben kann, sich für ein derart liebloses Bemühen zu engagieren. Statt sich einfach mit dem Herzen darüber zu freuen, dass in Willow Chicago jedes Jahr Hunderte von Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Warum so eine komische Feindseligkeit? Warum nicht einfach die Freude darüber, dass so viele Menschen Jesus kennengelernt haben? Ich raff das nicht. So ein Be- und Verurteilen, so ein Ungnädigsein mit anderen. Vielleicht hängt eine gewisse Form der aggressiven Frömmigkeit damit zusammen, dass der Betreffende selbst Gott immer nur als richtend, selbst immer nur als fordernd und möglicherweise sogar als überfordernd erlebt hat. Wie gesagt, ich halte alles für möglich, aber umgekehrt will ich das nochmal positiv formulieren. Wer wirklich aus der Gnade lebt, der kann auch mit sich und anderen wirklich gnädig sein. Wer wirklich aus der Gnade lebt, der kann auch mit sich und mit anderen Menschen auch wirklich gnädig sein. Und das vierte Merkmal, was ich entdecke beim Elternsohn, das unentdeckte Erbe und der unterschätzte und verkannte Vater. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Das ist doch cool, oder? Dass der Vater seinem Elternsohn gegenüber überhaupt nicht aggressiv, sondern ganz liebevoll, ganz werbend reagiert. Ein bekannter Bibelausleger hat mal über den Satz, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zugesagt, es gibt für mich kein schöneres Wort in diesem Gleichnis, ja in der ganzen Bibel. Und er stellt weiter fest, dieser Satz ist für mich das reine Evangelium in Kurzform. Ja. Wie recht hat er? Es ist echt so, im Gleichnis spricht Jesus insgesamt zweimal davon, dass der Vater aus dem Haus herausgeht. Beim ersten Mal läuft er seinem jüngeren Sohn stürmisch entgegen, beim zweiten Mal um seinen älteren Sohn ganz eindringlich und herzlich um Verständnis für sein Tun zu bitten und ihm zum Mitfeiern einzuladen. Soll so Gott sein? So wenig aggressiv, so wenig nachtragend, so werbend, kann das wirklich sein? Ist das nicht vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Jesus hat ja nicht nur einen Gott und Vater mit Worten verkündet, der aus dem Himmel herausläuft, uns auch in den Himmel einladen will, sondern Jesus selbst ist ja die Person, in der der Vater an Weihnachten aus dem Himmel herausgelaufen ist, um jedem von uns entgegenzulaufen. Und Gott läuft auch dir heute Morgen entgegen durch seinen lebendigen Sohn Jesus Christus. Um dir, wenn du typisch fromm bist, gut zuzureden, hey, versteh doch endlich, dass ich kein kriescremiger, kleinkarierter, geiziger Gott und Vater bin, sondern ein extrem großzügiger, fast verschwenderischer Gott, der sich gerne an und mit seinen Kindern freut. Und der natürlich auch auf ein Zeichen von Menschen wartet, die ihm vielleicht noch nicht begegnet sind. Wenn du sagst, hey Gott, ich bin dir noch gar nicht wirklich begegnet. Hey Gott, läuft dir entgegen und lädt dich herzlich zu seiner Familie ein. Andrea hat das ja eben gesagt, dieses Willkommensein, Zuhause sein. Um sie warm zu umarmen und um eine große Party der Heimkehr mit ihnen zu feiern. Und zum Schluss nochmal vielleicht die Frage an mich und uns alle, wie eigentlich fühlen wir uns, wie eigentlich leben wir denn im Christentum? Wie religiöse Knechte oder wie Söhne und Töchter mit einem ganz großzügigen Vater? Wovon lässt du dein Lebensgefühl bestimmen? Von Gedanken und Gefühlen der Ablehnung? Von der tiefen Gewissheit des unverdient Angenommenseins und Geliebtseins? Die Frage ist, lässt du dich von den Erwartungen des Mangels oder von den Erwartungen des Segens leiten? Und ich schlage auch deshalb wieder so einen praktischen Schritt für die nächste Woche vor. Lass uns doch mal eine Woche lang ganz bewusst mit dieser starken Aussage von Gott leben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Oder kurz gesagt, ich erwarte Gutes. Amen.